Hallihallo, ihr Lieben allerseits, es ist Zeit für unser Abendgebet. Ja, und ihr merkt, es wird bei mir immer wieder später und später, denn man weiß überhaupt nicht, wie man diese Fülle bewältigen soll. Ein ganz klassisches Zeichen, dass sich jetzt am Ende der alten Zeit die Dinge stapeln. Vor unseren Augen, vor unseren Füßen, vor unseren Leben, vor den Haustüren. Und das, was Deutschland derzeit erlebt, ja, ich glaube, es hat es so schon sehr lange nicht mehr gegeben. Ein Aufstand, eine Art Revolution, hilflos erscheinende Politiker. Sind sie wirklich hilflos? Spielen sie das? Sind sie vielleicht noch in einer Art Auftrag sicher gemacht? Also versucht man ihn zu vermitteln, ja, ja, mach das ruhig weiter und das wird dein Schaden nicht sein. Ist natürlich reine Spekulation. Oder handeln sie wirklich in fester und voller Überzeugung? Wer weiß das schon? Ich möchte heute mal mit euch im Alten Testament ein bisschen blättern. Es gibt immer wieder Zuschriften von dem einen oder anderen von euch, wo die Bitte geäußert wird, lest doch ein bisschen auch mal in der Bibel. Und das wollen wir gerne tun. Wenn wir von den grünen Büchern, von der Gralsbotschaft von Abdruschin sprechen, dann kann man ganz gewiss sein, dass die Inhalte der Bibel in diesen grünen Büchern eben auch wiedergegeben werden. Und dass vor allem, und das ist das Wichtigste an diesen grünen Büchern, nicht nur die Worte, die Gleichnisse Christi, des Gottessohnes, wiedergegeben werden, sondern vor allem erklärt, erläutert werden, sodass wir überhaupt erst beginnen können, die Botschaft in der Bibel richtig zu verstehen. Heißt, die Aussagen des Gottessohnes oder eben auch schon im Alten Testament, die Aussagen der großen Propheten ein bisschen näher betrachten und vor allem verstehen lernen können. Und ihr wisst, dass wir auch immer wieder sehr gerne den Propheten Jesaja zitieren, denn Jesaja ist für einige sehr wichtige Aussagen des Alten Testamentes wichtig und auch bekannt. Und das Alte Testament, die meisten von euch werden es wissen, ist ja die Grundlage für die ganz großen Weltreligionen. Das Alte Testament ist die Grundlage für den christlichen Glauben, für die jüdische Religion und die Grundlage auch für den Koran. Also auch das Alte Testament dient dem Fundament und vieles im Koran wird daraus zitiert. Das heißt, diese großen Weltreligionen haben dieses Wissen des Alten Testamentes nicht nur als Grundlage, sondern die Erkenntnisse daraus. Die ziehen sich durch alles hindurch. Und wenn wir zum Beispiel auch wissen, dass ein ganz elementarer Anteil im Alten Testament natürlich Moses ist, der ja auch ein Bringer der Wahrheit war, indem er das israelitische Volk aus der Knechtherrschaft der ägyptischen Pharaonen gerettet, herausgeführt hat, sondern während er auf der Flucht war mit den Israeliten, die sind natürlich verfolgt worden, das wollte der Pharao und seine Familie so nicht stehen lassen. Und aber auf diesem Weg, auf dem Moses das Volk zurückgeführt hat, sind ihm eben auch die 10 Gebote zuteil geworden. Die 10 Gebote Gottes. Und das ist natürlich die Weltgrundlage für alles. Für die Rechtsprechung, für die moralische und ethische Erziehung, für natürlich alles, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit angeht. Und vor allem sind die 10 Gebote natürlich auch eine Grundlage für uns alle, nach der wir uns schöpfungsgesetzmäßig ausrichten können. Auch Christus, der ja knappe 1300 Jahre später kam, vor 2000 Jahren, hat seine Aussagen immer wieder auch mit den Geboten, mit den 10 Geboten des Herrn abgeglichen. Auch sein Vater Unser, das Christus uns brachte, ist natürlich auf der Grundlage der 10 Gebote ausgerichtet, aber die hätte Christus als Gottessohn natürlich gar nicht gebraucht, weil er selber aus Gott gekommen ist und die Wahrheit und die Gesetze völlig verinnerlicht hatte und eigentlich uns Menschen alles geben und schenken wollte, damit wir in die Erkenntnis kommen. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Er wurde ermordet, er war unbequem. So etwas wollte man nicht hören, schon gar nicht die damalig herrschenden Kirchenoberen. Und so ist dieser perfide, der große Mord am Gottessohn verübt worden, aus meiner Sicht bis heute nicht aufgearbeitet. Also die Kirchen behaupten ja sogar, der Herr hätte Christus seinen Sohn geschickt, damit er für die Menschen, für die Sünden der Menschen sterben solle. Und so gibt es in der Kirche als eine der wichtigsten Grundlagen eben die sogenannte Sühneopferlehre, nach der man sagt, ja, Christus musste sterben, heute darf ich ihm meine Sünden vor die Füße legen und damit werden sie mir vergeben. Tja, hatte der Gottessohn nicht etwas völlig anderes gesagt? Hat er nicht gesagt, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten? Hat Christus nicht davon gesprochen, dass wir Menschen unsere Kleider selber reinwaschen müssen, damit uns unsere Sünden vergeben werden? Ach, er hat uns so vieles gegeben, dass genau das Gegenteil von dem besagt, was jetzt zu einer ehernen Regel, zu einem Dogma von Seiten der Kirche erhoben wurden. Und tja, aus meiner Sicht sind es viele Schäfchen, die dem immer noch leichtgläubig folgen, ohne logisch zu werden, ohne zu fragen, in den 10 Geboten gibt es das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten heißt, du sollst auch nicht den Gottessohn töten. Du sollst auch nicht die Wahrheit töten. Du sollst auch nicht die Freiheit töten. All das ist mit dem Mord am Gottessohn geschehen. Und wir können auch in den grünen Büchern darüber sehr viel nachlesen. Da wird viel erläutert von dem, was Christus wollte, vorhatte, wozu es zum Teil nicht mehr kam. Es wird aber auch erklärt, was er meinte, wenn er die eine oder andere Aussage oder Gleichnis eben getroffen hat. Ja, wir wollen uns heute nochmal Jesaja anschauen, der ja unter anderem, das finde ich so spannend, damals vor 3300 Jahren also sinngemäß gesagt hat, du sollst nicht alles Verschwörung nennen, was die Leute Verschwörung nennen. Und du sollst auch vor diesen Verschwörungen keine Angst haben. Sehr spannend, dass das damals schon so formuliert wurde, während ja heute sich Wissenschaftler darüber streiten, in welchem Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts der Begriff Verschwörung aufgekommen sein soll. Ja, vielleicht kam man noch nicht dahinter, vielleicht liest man in diesen Kreisen keine Bibel, was immer es auch ist, vielleicht soll auch so eine Diskussion losgetreten werden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war es der Prophet Jesaja, der vor tausenden Jahren diesen Begriff schon genutzt hat. Das Buch des Propheten Jesaja, der Name Jesaja, Jeschajahu, heißt der Herr rettet. Und dieser Name steht am Anfang aller großen Prophetenbücher im Alten Testament. Nicht nur deswegen, weil Jesaja zeitlich der erste der großen Propheten war, sondern auch, weil die Prophezeiungen des Jesaja, weil sein Buch die umfassendste und reichhaltigste Botschaft aller Prophetenbücher enthält. Also ich lese hier gerade mal so ein paar Informationen aus dem Bibelserver, den findet man im Internet, vor. Und da kann man einiges auch über die Propheten lesen und lernen, wenn ihr das mal ein bisschen für euch als Recherche vornehmen wollt, was ja spannend ist und immer interessanter wird. Denn vieles von dem kann man in der jetzigen Zeit ja schon so gut erkennen. Und hier heißt es auch, dass kein anderer Prophet so viel von Gottes Heilsgedanken enthüllt wie Jesaja. Also er soll, wenn man der Überlieferung glauben kann, aus königlichem Geschlechte stammen und wurde unter König Manasse ermordet. Tja, irgendwie haben diese Leute alle das ähnliche Schicksal. Und er war selbst auch ein Kämpfer damals in einer Zeit großer Not und auch Bedrohung für das Volk Gottes. Also wann wirkte denn Jesaja, wie es hier heißt, etwa 740 vor Christi? Und das Nordreich Israel kämpfte zusammen mit Aram gegen Juda. Wurde dann aber, wie es hier historisch nachgezeichnet wird, von Assyrien überfallen und zerstört. Und Jesaja wies damals warnend darauf hin, dass all dies schon ein Gericht Gottes über Israels Untreue darstellte, und er verurteilte scharf den Götzendienst und die Sünden des Volkes sowie ihre Neigung, sich auf fremde Mächte zu stützen, auf genauer erklärt, diesen berühmten Materialismus, anstatt die Gesetze zu suchen und in den Gesetzen Gott zu finden. Und in seinen Botschaften, in Jesajas Botschaften, finden sich eine ganze Menge Warnungen vor dem nahe bevorstehenden Gericht. Und es ist da durchaus zu finden, prophetisches Sprechen und Ausblicke auf den großen Gerichtstag des Herrn am Ende der Zeiten und auf die schließliche Erlösung und Rettung Israels durch den Messias. So steht es hier, und so steht es natürlich auch bei Jesaja immer wieder. Wir müssen aber ein bisschen weg von den ganz festgefassten Begriffen. Also wenn jetzt hier Israel steht, so ist nicht alleine Israel gemeint, sondern wir können diesen Begriff stellvertretend für die Menschheit nehmen. Also auch wenn er warnt vor Strafen Israels, nein, es sind die Strafen, die die Menschheit erwartet, die sich nicht nach den Schöpfungsgesetzen ausrichten will. Und er spricht natürlich auch über die schließliche Erlösung und Rettung der Menschen, die den richtigen Weg gewählt haben durch den Messias. Und dieser Messias ist ja ein ganz feststehender Begriff. Es gibt heute messianistische Christen und messianistische Juden und messianistische andere Ausgerichtete. Das sind die Religionen, die davon ausgehen, dass am Ende dieser Zeiten der Messias das Gericht über die Menschheit bringt. Nun können wir aber schon sehen, dass wir uns bereits in diesem jüngsten Gericht befinden. Und das wissen wir nicht erst seit der Corona-Pandemie. Wer die grünen Bücher studiert, der liest darüber sehr viel mehr, wo und wann eigentlich dieses jüngste Gericht begonnen hat. Und wenn wir genau nachzeichnen, Da müsste das etwa 100 Jahre her sein. Die grünen Bücher, die Gralsbotschaft von Abdruschin, da muss man auch mal hinterfragen, wer hat uns das Wissen eigentlich gebracht? Denn vieles, vieles geht weit über das hinaus, was wir Menschen wissen können. Und da wird es einfach ganz klar beschrieben. Und naja, Andreas beispielsweise, mit dem ich fast täglich in diesen grünen Büchern lese, damit wir verstehen, welche Entwicklungen gerade stattfinden, auch im Abgleich durchaus mit der Bibel. Andreas, der sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet ist und ja in den Bereichen Astrophysik auch lange unterwegs gewesen ist, der sagte, als er zum ersten Mal las, was da steht über Physik, über den Himmelsraum, das Universum, über die verschiedenen Ebenen, aber auch über die physikalischen Gesetze dort, im Jenseits, im Kosmos, im All. Da sagte, wer das liest und nur ein bisschen Ahnung von naturwissenschaftlichen Fächern hat, der sinkt voller Demut auf die Knie, weil so viele Fragen dort beantwortet werden, die man zuvor nirgendwo beantwortet bekommen hat. Wir haben gerade gestern gemeinsam ein Kapitel gelesen. Da ging es um Raum und Zeit. Wo herrscht denn eigentlich Raum und wo herrscht Zeit? Bei uns hier auf der Erde ganz bestimmt im Grobstofflichen. Aber gibt es sowas auch im Feinstofflichen? Im Jenseits gibt es das in den höheren, lichteren Ebenen. Und es ist sogar mit ein bisschen naturwissenschaftlich irdischen Kenntnissen nachzeichenbar und nachprüfbar. Aber nochmal, es gibt also in diesen großen Weltregionen, die sich auf dem Alten Testament begründen, die Erwartung des Messias, dem Richter, den Gott sendet, den er sendet im Namen des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist ist Gottes Wille. Und wenn er den Gottes Wille zu uns auf die Erde sendet, könnte man vielleicht meinen, so wie auch bei dem Gottessohn, dass es sich um einen in einen Menschenkörper inkarnierten, Gottgesandten handeln könnte. Und bei Jesaja können wir zum Beispiel auch etwas sehr Spannendes lesen. Jesaja beschreibt uns, wenn er über den Messias spricht, der gesendet wird, sinngemäß, dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen wird. Dieses Kind, das später der Messias sein soll, trägt den Namen Immanuel. Bei Jesaja steht nicht, dass Jesus der Messias ist, der übrigens damals ja auch noch gar nicht da war. Aber auch zu Jesu-Zeiten gibt es niemanden, der ihn mit Immanuel gleichsetzt. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, gibt es vielleicht tatsächlich einen Messias, der hier auf die Erde kommt, auch in Menschengestalt? Wie soll er das ja sonst alles regeln? Und es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, es fällt mir gerade ein, so viele Gleichnisse, wie zum Beispiel von den 10 Jungfrauen, von denen 5 das Licht in der Lampe am Lodern erhalten haben und wach geblieben sind, während die anderen 5 eingeschlafen sind und das Kommen des Messias, das Kommen des Herrn verschlafen haben. Und die Frage stellt sich, denn in diesem Gleichnis heißt es auch, er kommt heimlich in der Nacht. Also es steht wahrscheinlich nicht in irgendeiner großen Zeitung, hey, der Messias ist unter uns getreten, sondern er kommt heimlich in der Nacht und diejenigen, die wach sind, können ihn erkennen und können ihm auch entsprechend folgen. Ja, und was sagt Jesaja weiter? Dieser verheißene Retter ist letztlich der zentrale Gegenstand in der Botschaft Jesajas. Der Prophet, ich habe es gerade gesagt, der kündigt seine Geburt von einer Jungfrau an. Er enthüllt ihn als den Sohn, der uns Menschen gegeben ist, den Friedefürst, der zugleich der starke Gott ist. Und der König sein wird, Heil und Frieden bringt und in Herrlichkeit auf dieser Erde herrscht. Ja, wenn wir jetzt wieder die grünen Bücher sehen, die vor etwa 100 Jahren veröffentlicht wurden und da schon von dem jüngsten Gericht, das angefangen hat, die Rede war, könnte man sich eventuell vorstellen, dass dieses jüngste Gericht vielleicht so vor 100 Jahren begonnen hat, wovon ja die ganzen großen Propheten gekündet haben und auch im Neuen Testament Johannes und Markus und Matthäus und Johannes habe ich schon genannt, Jünger wie auch der andere Johannes, der die Offenbarung brachte. Also das heißt, es ist immer davon die Rede gewesen, dass dieses Gericht kommt und der Richter auch kommt und uns Menschen nach unseren Taten richtet. Und wenn es zum Beispiel bei Jesaja 1 in der Überschrift heißt, das zukünftige Königreich in Zion, dann lass uns auch dieses Zion auswechseln, damit wir es besser verstehen, das zukünftige Königreich in dieser Schöpfung und natürlich damit auch hier auf der Erde. Und da heißt es, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute, also über die Erde, die Menschheit. Ja, sagt er, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn das Gesetz wird ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, von Zion oder über eben die Menschheit. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Versteht ihr, was da steht? Das ist dieses sogenannte Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden. Es wird nach dieser dunklen Zeit, in der wir uns befinden, nie mehr so sein können, wie es jetzt ist. Es wird deswegen auch keiner, niemand, der nicht sich bereit erklärt, sich in die Gesetze Gottes, in die Schöpfungsgesetze einzufügen, diesen zu folgen und in ihnen zu leben, wer das nicht tut, der wird nicht in die neue Zeit hinüberkommen. Jeder sollte das wissen und wir haben die Dinge in der Hand und dieses kommende Gericht Gottes über allen Hochmut und Götzendienst, wie es hier auch heißt bei Jesaja 1. Da sagt er, denn du, also du, der gegen die Gesetze verstoßen hast, du hast dein Volk verstoßen und voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter, wie die Philister, und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet. Ihr Land, also ihr Eigentum, ist voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende. Wir sprechen über die ganz Reichen. Ihr Land ist voll von Rossen, und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an, und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann. Deshalb, sagt Jesaja, vergib es ihnen nicht. Und er rät diesen Leuten, diesen Reichen, die gerade meinen, die Geschicke der Welt in der Hand zu haben, denen rät er, verkrieche dich in den Felsen, verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene. Und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe, über alle köstlichen Kleinodien, und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag, und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöchern verkriechen, aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte, aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Ja, ihr Lieben, wer aber in den Gesetzen des Herrn steht, im Gottvertrauen, ihm vertraut und mutig seinen Weg weiter vorangeht mit dem Blick nach oben, sein Herz entflammt in Lichtsehnsucht, der wird diesen Weg überwinden und wird in diese neue Zeit kommen. Lasst uns alle bitte weiter daran arbeiten. Danke.